ARD Sounds.
Vor knapp 12.000 Jahren bemerken die Menschen auf dem europäischen Kontinent etwas Sonderbares. Der Norden ist seit Jahrtausenden von einem gewaltigen Eisschild bedeckt. Alles vom Nordpol bis nach Berlin ist unter den kalten Massen begraben. Die südlichsten Eisschichten beginnen zu knacken, das Eis schmilzt. Der Grund liegt in der langsam steigenden Temperatur auf der Erde und dadurch gerät eine Kettenreaktion ins Rollen, die dazu führen wird, dass ein Geräusch entsteht, vor dem sich bald ganze Nationen fürchten werden. Friends of the Knowledge, wie die englischsprachigen coolen Kids sagen würden. Ihr habt uns mal wieder überrascht mit eurer Abstimmung an die Wikinger. Sage ich euch ehrlich, hätten wir nicht gedacht. Aber das hat jetzt unsere Recherche bewiesen. Das war eine ganz schön gute Wahl. Also da gibt es so viele spannende Sachen zu erzählen und genau das machen wir hier und jetzt. Wir sprechen über die ziemlich spannende Entstehungsgeschichte der Wikinger, wie sie eigentlich aus der Not heraus und wegen eines besonderen Tieres auf Streifzüge gehen, die danach immer brutaler werden, weshalb ihr Horn überall bekannt wird und warum ihre Zeit dann aus ziemlich logischen Gründen endet. Das alles und am Ende sogar noch eine Besonderheit bei dieser Folge, das alles jetzt hier, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Der Beginn einer neuen Epoche. Die Stimmung in Europa vor 12.000 Jahren ist eine ganz andere als heute. Es ist fast überall um die 10 Grad kälter. Eine gewaltige Eisschicht liegt über den heutigen Ländern Skandinaviens, auch über Großbritannien und über Deutschland. Eine Illustration, wie krass weit diese Eisschicht damals geht, findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Doch nach mehr als 100.000 Jahren des Eises, der Eiszeit, geschieht dann plötzlich etwas Besonderes, ein dramatischer, fast schon chaotischer Prozess und der beginnt ganz langsam im Weltraum. Die Erde dreht sich ja um die Sonne, aber nicht immer genau gleich. Über Jahrtausende verändert sich ganz, ganz allmählich ihre Achse, also die Neigung ihrer Achse. Ihr könnt euch das wie einen sich extrem stabil und robust drehenden Kreisel vorstellen. Und mit der Zeit gerät dieser so ganz leicht ins Wanken. Also so ganz leicht neigt er sich. Das kommt einem auf der Erde logischerweise überhaupt nicht so vor, aber es hat eine riesen Kettenreaktion, die daraus folgt. Denn dadurch, dass sich jetzt die Nordhalbkugel so einen ganz kleinen Tick aufgerichtet hat, kann mehr Sonnenlicht auf sie treffen. So, das heißt, so ganz langsam fängt dann diese Schneedecke an zu schmelzen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so extrem, dass das alleine ein Klimachaos auslösen würde. Aber das, was Schnee so als Eigenschaft hat, das wird es jetzt tun. Denn die weiße Substanz reflektiert bis zu 90% des Sonnenlichts zurück ins All. Jetzt, wo der ganze Schnee aber schmilzt, geht dieser Effekt verloren. Die Wärme, die Intensität, die Energie der Sonnenstrahlen kann sich jetzt auf der Erde langsam wieder immer breiter machen. Ganze Eismassen verschwinden so über mehrere Jahre und das Land, was darunter liegt, kommt zum Vorschein. Plötzlich sind es ganz andere Bedingungen. Felsen, Täler, Ufer, weite grüne Flächen werden freigelegt, die ewig unter der dicken kalten Decke verborgen lagen. Und das soll der Startschuss für neues Leben werden. Schmelzwasser sammelt sich in Seen, erste Pflanzen wachsen aus dem Boden, Gräser nehmen ganze Regionen ein. Aus einer eigentlich früher lebensfeindlichen Kältewelt wird so nach und nach eine Landschaft, in der Tiere wieder Nahrung finden. Zum Beispiel auch für diese Folge am wichtigsten ganze Herden von Rentieren. Von Jahr zu Jahr ziehen mehr von ihnen in die neuen Nordregionen. Sie sind damals schon für Menschen extrem nützliche Tiere, sowohl als Nahrungsquelle als auch im Kampf gegen die Kälte, denn ihre Felle eignen sich sehr gut für warme Kleidung. Auch ihre Geweihe konnte man zu Werkzeugen verarbeiten und so bleiben die Rentiere im neuen Norden nicht lange alleine. Kapitel 2: Die ersten Eismenschen. Eine Sache ist an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, um zu erklären, warum die Menschen den Rentieren damals so dringend folgen müssen, um zu überleben. Denn es gibt noch keine Landwirtschaft auf der Erde. Gut, das ist ein bisschen gelogen. Es gibt schon Landwirtschaft, aber nur in vereinzelten Ländern, zum Beispiel im Nahen Osten, in heutigen Staaten wie dem Irak, Syrien, Israel oder der Türkei. Da beginnen die ersten Samen zu säen und dann ein Jahr später wieder zu ernten. Aber es soll dann noch um die 5000 Jahre dauern, bis dieses Wissen und diese Möglichkeiten, diese Techniken auch nach Europa kommen. Also sind die Menschen hier damals sehr, sehr stark auf das Erlegen von Tieren angewiesen. Lange ist das gigantische Mammut Objekt der Begierde, vor allem weil eben ein solches Tier ganze Gruppen von Menschen mit Fleisch und allem anderen versorgen kann. Doch durch die steigenden Temperaturen verändert sich auch der Lebensraum des Mammuts so sehr, dass es tatsächlich ausstirbt. Also müssen die Menschen anfangen umzudenken. Sie machen sich also auf eine gefährliche Expedition in den neuen Norden. In kleineren Gruppen folgen sie den Spuren der Rentiere. Doch das sind noch keine Wikinger. Das sind quasi ihre Vorgänger. Über die nächsten Jahrzehnte besiedeln sie den Norden. Ihr Alltag besteht aus Jagen, Sammeln und sehr, sehr vielen Umzügen. Immer wieder schlagen sie ihre Zelte, die sie aus Ästen und Rentierfellen bauen, immer wieder neu auf, an unterschiedlichsten Orten, weil sie eben den Herden überall hin folgen. Es ist alles andere als ein einfaches Leben, wie man sich vorstellen kann. Es ist zwar ein Großteil der Eisschicht weg, aber die Winter sind immer noch lang, dunkel und bitterkalt. Die Sommer dagegen kurz. Über die nächsten Jahrtausende passen sich diese Vorgänger der Wikinger immer stärker an die Umstände an. Sie beginnen dann irgendwann damit, feste Hütten zu bauen. Sie angeln auch an Küsten als zusätzliche Nahrungsquelle. Und sie beginnen dann so vor etwa 6000 Jahren auch mit dem Anbau erster Getreidesorten. Doch die rauen Bedingungen sorgen immer noch dafür, dass die Gemeinschaften einen extrem starken Zusammenhalt fordern. Alleine überlebt hier keiner. Und selbst wenn alle an einem Strang ziehen, sind manche Winter so streng, manche Jahre so knapp, dass die eigenen Vorräte nicht genügen. So kommt es immer wieder dazu, dass wichtige Dinge zum Überleben fehlen und es gibt dann an diesem Punkt nur noch eine einzige Möglichkeit. Man muss das Meer besiegen. Man muss anfangen, auf Schiffen andere Orte zu entdecken, dass man mit anderen Nationen handeln kann. Und so erschaffen sie rund 350 vor Christus die ersten richtigen Boote. Und das sind damals schon ganz schön robuste Konstruktionen. Sie nehmen dafür Holz und Eisen, was sie aus Sümpfen abbauen. Also ein richtig kleines Bootgeschäft entsteht. Die ersten Überfahrten mit diesem neuen Fortbewegungsmittel müssen dann ziemlich wild gewesen sein. Doch irgendwann meistern sie die Technik. Es entstehen die berühmten Langschiffe. Und der Name sagt's ja schon, sie sind sehr lang. Und sie haben einen sehr flachen Boden. Dadurch können sie durch Gewässer, die nicht so tief sind, trotzdem ganz easy segeln und auch ohne Probleme direkt am Strand anlegen. Sie beginnen so, die Meere um ihre Heimaten, um ihre Regionen zu beherrschen. Und das wird dann zur Grundlage für Kapitel 3: Die Geburt der Wikinger. Okay, naja, noch nicht ganz. Erstmal sind die damaligen Menschen geschichtlich betrachtet noch keine Wikinger, nur weil sie auf Schiffen unterwegs sind. Denn dafür fehlt noch eine gewisse Sache. Sie sind zwar schon viel auf dem Meer, aber primär zum Handeln. Sie bieten damals Felle, Bernstein oder auch Stoßzähne von Walrössern an und bekommen dafür Werkzeuge, Stoffe oder später auch Silber zurück. Und genau hier, an dieser Stelle, beginnt dann allmählich eine gefährliche Veränderung. Denn wie bereits gesagt, manche Winter sind so hart, dass ihnen schon lebensnotwendige Dinge fehlen. Also haben sie erst recht keinen Überschuss, mit dem sie handeln könnten. Also sie haben kein Angebot mehr. Sie wollen aber natürlich trotzdem die Schätze ferner Regionen haben. Also, was machen sie? Richtig. Sie beginnen damals zu rauben und zu plündern. Ihre Voraussetzungen könnten dabei nicht besser sein, denn jahrhundertelang haben sie die Meere rund um Skandinavien studiert. Sie kennen profitable Ziele für ihre Raubzüge. Hier ein einzelnes, schlecht bewaffnetes Händlerschiff, dort ein Küstenort, da ein ebenfalls kaum geschützter Lagerplatz. Es gibt nicht zu wenig Ziele. Und ein Angriff läuft in den allermeisten Fällen so ab. Oft in der Dämmerung oder im Schutz von Nebel beginnen sie sich langsam dem Zielort zu nähern. Lange bleiben sie ruhig, rudern nur ganz, ganz langsam, bis sie nah genug dran sind. Und dann greifen sie mit aller Härte an. Sie sind keine großen Armeen, aber sie schlagen ohne Vorwarnung schnell und brutal zu. Die Opfer haben in den allermeisten Fällen überhaupt keine Chance. Meist haben sie selbst überhaupt keine Waffen oder sind eben extrem schlecht mit ihnen ausgebildet. Dazu die schnellen Angriffe gleich keine Chance. Und das wird dann auch tatsächlich zur wirklichen Geburt der Wikinger. Historikerinnen und Historiker sehen als Datum meist exakt den 8. Juni im Jahr 793 nach Christus. Jetzt fehlt am besten noch eine Uhrzeit, ne? Jetzt könnte man sich fragen, sag mal, wie kann das denn sein, dass man das so genau datieren kann? Sage ich euch, weil damals ein besonders heftiger und ungewöhnlicher Angriff stattfindet, der es dann auch in die Geschichtsbücher schafft. Kapitel 4. Das Kloster Lindisfarne. Es ist der Morgen des besagten 8. Juni im Jahr 793. Im Küstenkloster Lindisfarne im heutigen England scheint alles normal zu sein. Die Mönche gehen gerade ihrem Alltag nach, als sie plötzlich am Horizont Segel sehen. Erstmal kein Grund zur Sorge, Handelsschiffe kommen damals öfter vorbei. Doch diese Schiffe sehen irgendwie anders aus. Außerdem fahren sie auch irgendwie schneller. Dann hört man ein Horn. Statt im Hafen anzuhalten, landen die Schiffe hart auf dem Strand. Und dann folgt etwas, das vielen in dieser Zeit das Fürchten lehrt. Gebrüll. Mit einer unglaublichen Lautstärke stürmen die Angreifer auf das Kloster zu. Die Mönche sind völlig unbewaffnet, doch das ist den Wikingern egal. Sie wollen ein Zeichen der Gewalt setzen. Jeder Einwohner des Klosters, der im Weg steht, wird angegriffen. Es muss ein unglaublich brutales Bild sein. Und als dann alle Mönche entweder geflohen oder tot sind, geht es für die Wikinger an die Beute. Und davon gibt es hier in dem Kloster eine gigantische Menge. Die Altare sind mit Edelsteinen besetzt, die Kelche aus Gold, überall Münzen aus Silber. Alles reißen sich die Angreifer unter den Nagel. Und dann verschwinden sie so schnell, wie sie gekommen sind. Sie hinterlassen ein brutales Bild. Das Kloster ist in vielen Ecken völlig zerstört. Überall leblose Körper. Ein bekannter Gelehrter, der fliehen konnte, schreibt damals in einem Brief an den König, dass er niemals zuvor, Zitat, solche Gräueltaten, einen solchen Terror in der Bretagne gesehen hat. Es ist ein Schock für viele. Klöster gelten zu dieser Zeit eigentlich als absolut heilige Orte. Niemand würde es wagen, sie anzugreifen. Doch das hat sich jetzt wohl geändert. Archäologen haben genau an diesem Ort vor ein paar Jahrzehnten übrigens einen Grabstein gefunden, auf dem eine Reihe von Männern mit erhobenen Äxten und Schwertern eingraviert sind. Es ist sowas wie ein allererstes Fahndungsfoto von ihnen, von den Wikingern. Woher der Name kommt, ist bis heute nicht ganz klar. Zwei Theorien hört man immer wieder. Als erstes, dass der Name vom altnordischen Wort Vik, also Wikinger, Vik, abstammt. Das bedeutet so viel wie Bucht, weil sie ja in den Buchten Skandinaviens lebten. Eine andere Theorie sieht den Ursprung im ebenfalls altnordischen Verb vikingr, was in den allermeisten Übersetzungen bedeutet, auf Beutezug zu sein. Denn genau das machen die Wikinger in dieser Zeit. So viel und so brutal wie selten zuvor. Kapitel 5. Eine kurze Hochzeit. Die nun folgende Blütezeit, also quasi die absolute Hochzeit der Wikinger, hat mich persönlich in der Recherche ganz schön überrascht. Warum, verrate ich euch gleich. Erstmal beginnt nun eine Zeit des absoluten Schreckens in Nordeuropa. Zunächst finden viele weitere Angriffe auf Klöster statt. Es sind für die Wikinger einfach die perfekten Ziele, nicht nur wegen der wertvollen Beute. Oftmals besetzen sie danach dann auch die Gebäude, weil sie einfach einen sehr sicheren Schutz gegen die Kälte bieten. Aber auch viele kleinere Siedlungen, manchmal sogar größere Hafenstädte, werden von den Wikingern gnadenlos angegriffen. Viele von ihnen kapitulieren sogar, bevor es zu einer Schlacht kommt, selbst wenn sie manchmal theoretisch sogar mehr Männer zur Verfügung hätten. Und der Grund liegt in dem unfassbar brutalen Ruf der Wikinger. Dazu diese Hörner, die man schon aus der Ferne hallen hört, ihre Fälle, ihr Aussehen, dazu ihre sehr, sehr brutal konstruierten Waffen. Zum Beispiel die Dänenaxt. Ein Foto von ihr findet ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Das ist eine, ja, sie sieht sehr mächtig aus, ist sie auch, aber viel, viel leichter, als man denken würde. Und damit schlagen die Wikinger extrem brutal zu. Und alleine die Vorstellung, dass das passieren könnte, reicht bei ganz vielen Verteidigern aus, dass sie es mit so schwerer Angst zu tun bekommen, dass sie aufgeben. Und die Wikinger beginnen dann zu plündern. Und bei diesen Raubzügen bleibt es nicht nur bei wertvollen Gegenständen. Sie entführen oftmals sogar auch die Menschen vor Ort, manchmal ganze Familien. Etwas, das eigentlich gar nicht dazu passt, dass man in den Jahrhunderten nach den Wikingern immer mal wieder über sie liest und hört, dass sie ziemlich gläubig gewesen sein sollen, dass sie sogar einen ähnlichen Wertekompass wie die Christen gehabt haben. Das passt nicht zu dieser teilweise sehr unmenschlichen Vorgehensweise. Und das ist super spannend, denn genau sowas passiert halt ab und zu in der Geschichte der Menschheit. Denn das ist ein Punkt, über den sich selbst viele Expertinnen und Experten, Historikerinnen und Historiker nicht einig sind. Einige sagen zum Beispiel, dass die Wikinger schon einen eigenen, sehr starken Glauben hatten, dass sie Götter wie Odin oder Thor verehrten, für sie sogar in den Kampf zogen. Aber es gibt auch Gegenmeinungen. Zum Beispiel der weltweit renommierte Skandinavienforscher Professor Dr. Rudolf Simek. Der sieht es ein bisschen anders.
Eigentlich wissen wir über den Glauben und die Religion der Wikinger erstaunlich wenig, denn sie selbst haben nichts aufgeschrieben. Alle die Eddalieder und andere Texte wurden erst im Hochmittelalter aufgeschrieben und deswegen stammt das nicht aus der Wikingerzeit selbst. Ich habe überhaupt den Eindruck, dass diese Bande nicht sonderlich religiös war.
Dafür aber sehr, sehr brutal. Männer, Frauen, sogar Kinder werden gefangen genommen, auf die Schiffe gebracht und später als Sklaven verkauft. Ein Wikinger-Angriff wird damals daher oft zum völligen Einschnitt und Wendepunkt im Leben vieler. Und nicht nur in Nordeuropa. Sie segeln und plündern sich damals bis nach Amerika, Russland, Nordafrika und im Osten sogar bis nach Konstantinopel. Also richtig weite Strecken. Natürlich gibt es auch Gegenwehr. Große Königreiche, Familien und Imperien, sie bekämpfen oder wollen die Wikinger bekämpfen. Immer wieder kommt es zu offenen Schlachten. England, Deutschland, auch das Arabische Emirat. Ihnen allen gelingen harte Schläge gegen die Nordmänner, aber sie sorgen nicht für ihr Ende. Denn das tun die Wikinger sozusagen selbst. Über die Jahrzehnte des Plünderns und Kämpfens wird ihnen nämlich irgendwann eine Sache klar. Diese groß angelegten Raubzüge, die gehen natürlich auch mit riesigen Gefahren einher. Also diese Überfahrten sind einfach nicht immer sicher. Es kommen manchmal extreme Stürme auf, die die großen Schiffe untergehen lassen. Immer mehr Gegenwehr gibt es auch von Gegnern. Es sind viele auf ihre Kämpfe vorbereitet. Die Wikinger verlieren unglaublich viele Leute. Und das bringt sie zu einem Umdenken. Sie sehen an großen Königreichen, dass man viel mehr Macht, Geld und Wohlstand aufbauen kann, indem man ein starkes Reich errichtet. Wer nämlich den Handel kontrolliert und Abgaben verlangen kann, auch Gebühren dafür, dass man andere Regionen eben nicht überfällt, so klassisch schutzgeldmäßig, naja, dann wächst der Wohlstand immer schneller und auch ein Stück weit bequemer. So entstehen in den unterschiedlichen Regionen der Wikinger, vor allem im heutigen Dänemark, Schweden und Norwegen, mächtiger werdende Königshäuser. Anfangs klappt das auch ziemlich gut. Sie erweitern ihre Bereiche nach und nach, doch ihr Übermut soll damals zu ihrem Ende führen. Wieder können wir es sehr genau datieren, und zwar auf das Jahr 1066 nach Christus. Der damalige norwegische Wikingerkönig Harald Hardrada greift England an, um das mächtige Königreich zu erobern. Doch er scheitert und er stirbt sogar im Kampf. Wenige Jahre später beißen sich auch die dänischen Wikinger an England die Zähne aus. Und so beginnt der Rückhalt unter den Wikingern zu brechen. Auch die schwedischen Wikinger lösen sich durch den größer werdenden Druck, vor allem von russischer Seite, über die nächsten Jahrzehnte auf. Und so kommen wir zu dem, was mich persönlich so überrascht hat. So schnell wie die Wikinger angreifen, so schnell gehen sie dann auch wieder unter. Die gesamte Zeit vom Angriff auf das Kloster Lindisfarne bis zum Fall der Wikinger dauert gerade mal 270 Jahre in etwa. Deutlich weniger, als ich persönlich gedacht hätte. Und trotzdem prägen sie in der Kürze dieser Zeit eine gesamte Himmelsrichtung. Nordeuropa lebt lange in Angst und Schrecken. Immer dann, wenn sie am Horizont zu sehen sind. Die Segel der Wikinger. Zusammenfassung: Vor rund 12.000 Jahren beginnt sich das Eis aus Skandinavien langsam zurückzuziehen und so entsteht ein völlig neuer, bewohnbarer Norden Europas. Als erstes sind es Tiere, beispielsweise Herden von Rentieren, die das neue Land bewohnen, doch schon bald folgen ihnen Jäger und Sammler. Mit den Jahrhunderten entstehen daraus viele nordische Völker, die stark von Gemeinschaft, Ehre, Mut und Loyalität geprägt sind. Und diese Werte sind damals auch bitter nötig, denn selbst als der Ackerbau irgendwann dazukommt, gibt es Winter, in denen das alles nicht ausreicht zum Überleben. Deshalb werden diese nordischen Völker zu einer Veränderung gezwungen. Sie bauen Schiffe, anfangs nur um zu handeln, doch als sie dann die Küsten, Flüsse, Handelsplätze und irgendwann auch dann die Schwachstellen anderer Orte fast schon auswendig lernen, beginnt eine andere Zeit, die der Plünderei. Besonders verlockend für sie sind Klöster und kleinere Küstenorte, weil dort häufig viel Reichtum lagert, aber wenig Schutz vorhanden ist. Die Wikinger greifen schnell, überraschend und organisiert an. Mit ihren wendigen Langschiffen landen sie direkt auf dem Strand, stürmen dann mit Äxten, Speeren und Schwertern auf ihre Ziele zu, rauben Silber, andere Wertgegenstände und verschleppen sogar Menschen als Sklaven. Es ist eine unmenschliche Mischung aus Brutalität, Geschwindigkeit und Unberechenbarkeit, die die Wikinger in dieser Zeit so furchteinflößend macht. Doch auch ihre Zeit soll quasi von allein zu einem Ende kommen. Denn als aus diesen anfangs eher loseren Kriegergruppen plötzlich feste Reiche werden mit Königen und diese nach immer mehr Handel, Abgaben und Macht streben, soll diese Gier sie irgendwann verschlingen. Besonders als erst der norwegische König und dann auch der dänische an England im Kampf scheitert und auch ein paar Jahre später die schwedischen Wikinger ihre Herrschaft verlieren, endet eine Ära. Nach nicht einmal 300 Jahren verschwinden die Wikinger wieder. Doch wenn wir ganz ehrlich sind, dann nicht vollständig. Denn bis heute lassen sich noch Spuren von ihnen immer wieder erkennen. In Teilen Englands zum Beispiel, da gibt's Orte, die auf BY enden, wie zum Beispiel Grimsby. Wie man schon hört, ist es ein altnordischer Name. Dieses BY steht für Dorf oder Siedlung. Auch gibt es alte Parlamente, wie zum Beispiel in Island. Da fußen immer noch Regeln und Schriften auf den Dingen, die die Wikinger gelehrt haben. Und auch noch richtig spannend, sogar Teile der englischen Sprache selbst sind von den Wikingern verändert worden. Wörter wie they, them oder their stammen ebenfalls aus dem Altnordischen der Wikinger. Und daran sieht man, das war eine unglaublich intensive, wenn auch kurze Zeit, in der sie einen ganzen Kontinent geprägt haben. Freundinnen und Freunde des Wissens, mein Gehirn ist gerade irgendwie richtig happy, weil durch Serien, Filme und natürlich auch durch gefährliches Halbwissen, das man sich mal irgendwo auf TikTok angeeignet hat, war meine persönliche Kenntnis zu den Wikingern so krass oberflächlich. Ich habe mich irgendwie immer gefragt, wie sind die überhaupt entstanden und warum sind sie geendet? Ich dachte ja, wie gesagt, dass es alles viel, viel, viel länger so in der Herrschaft von ihnen war. Also es ist total cool, dass ihr uns auf diese Recherche geschickt habt und wir das alles irgendwie heute klären konnten. Bestimmt habt ihr aber auch immer noch tausende Fragen, weil es gibt so viele Dinge, die man wahrscheinlich noch hätte erzählen können. Deswegen haut gern alles raus, was euch interessiert. Und solltet ihr jetzt hier neu sein bei diesem Podcast, dann fragt ihr euch vielleicht, ja, und wie läuft das dann ab? Warte, ich zeig's euch. Denn das hier sind die drei Fragen zur letzten Woche, als es um das Leben von Michael Schumacher ging. Frage Nummer 1 kommt von Mattis. Er fragt, braucht man eigentlich einen Führerschein, um Rennfahrer zu werden? Und das finde ich eine so großartige und auch super spannende Frage. Und die Antwort ist ganz schön kompliziert, denn da wurde so einiges geändert bei der Formel 1. Bis 2016 brauchte man nämlich theoretisch keinen normalen Führerschein. Dann kam aber ein gewisser Max Verstappen, ein sehr, sehr talentierter Fahrer aus den Niederlanden, der mittlerweile auch vierfacher Weltmeister ist. Und bei seinem allerersten Rennen im Jahr 2015 war er tatsächlich erst 17 Jahre alt. Und das ist dann einigen so ein bisschen sauer aufgestoßen, weil der hat da einfach mal entspannt einen über 1000 PS Formel 1 Rennwagen unterm Hintern, darf aber zu Hause noch nicht mal allein zum Supermarkt fahren. Das hat viele dann so sehr verärgert, dass die Regeln tatsächlich ein Jahr später angepasst wurden. Ab diesem Zeitpunkt, also ab 2016, musste dann jeder Fahrer zum Zeitpunkt des Rennens mindestens 18 Jahre alt sein und so ein paar Tests bestanden haben. Und jetzt denkt ihr euch, okay, dann ist es ja wohl jetzt seitdem so. Nee, vor 2 Jahren, also 2024, gab es dann nochmal eine Anpassung, wieder durch einen sehr talentierten jungen Fahrer. Den kennen wir heute unter dem Namen Kimi Antonelli. Und der war nämlich ebenfalls 17, als er anfangen wollte zu fahren. Das haben auch alle gesehen. Vor allem die in der FIA, also das ist der Dachverband des Automobils und Motorsports, der halt quasi für diese ganzen Regeln und sowas zuständig ist. Der hat das auch gesehen, hat dann gemerkt, naja, okay, das ist so ein junger, talentierter Typ, dann lass mal die Regeln nochmal anpassen, in Ausnahmefällen. Also wenn die FIA selbst sagt, ja okay, der ist super, dann darf ein Fahrer auch unter 18 und auch ohne Führerschein in die Formel 1, wenn er die ganzen Testfahrten besteht. Unfassbar spannend, wie ich finde. Frage Nummer 2 können wir ein bisschen schneller beantworten, sie kommt von Alena. Johnny, welche Rolle spielte eigentlich Michael Schumachers Bruder Ralf? Der war doch auch mal Rennfahrer, oder? Und yes, Alena, war er. Und das sogar ziemlich erfolgreich. Ralf Schumacher fährt viele Jahre für Jordan, für Williams, auch für Toyota und er gewinnt sogar 6 Grand Prix-Siege und wird 2-mal Vierter in der Weltmeisterschaft. Echt nicht schlecht. Heute kennt man ihn aber vor allem aus einer ziemlich nervigen Werbung. Und zu guter Letzt Frage 3 von LaToya Jefferson. Cooler Name. Hey Johnny, ich wollte fragen, wie viel so ein Rennauto eigentlich kostet. Und ich kann euch sagen, solltet ihr mit dem Gedanken spielen, euch so eins zu kaufen, dann sollte euer Sparschwein relativ groß sein, denn diese Autos sind so unfassbar teuer. Ihr könnt ja mal an der Stelle genau jetzt in die Kommentare schreiben, was ihr so schätzen würdet. Ich sag euch dann erstmal, dass die einfach unglaublich teure Komponenten haben, also extrem teure Motoren, Reifen, Bremsen. Dann muss ja auch alles die ganze Zeit getestet werden. Dann gibt es unfassbar viel Verschleiß. Wie gesagt, Reifen, manchmal kommt es zu Unfällen. Die verbaute Technik gibt den Geist auf. Dann gibt es spezielle Lenkräder. Also das ist schon alles ziemlich krass. Und Und ich sag's euch jetzt einfach, ich persönlich, wenn ich geschätzt hätte, wäre so bei 2-3 Millionen US-Dollar gelandet, aber tatsächlich sind sie im Schnitt weit über 15 Millionen US-Dollar teuer. Das ist ganz schön krass. So krass, dass auch hier eine Regel dazu gekommen ist, weil irgendwann ist dieses Rennen um das beste Auto auch preislich ein bisschen eskaliert. Also wurde eine Budget-Obergrenze für die Teams festgelegt. Dieses Jahr, also 2026, ist es nochmal deutlich gestiegen im Vergleich zu 2025. In dieser Budget-Obergrenze ist alles mit drin, also nicht nur die Autos, sondern auch Entwicklungskosten, Gehälter, Reisen, Ersatzteile, Sprit, Betrieb, alles Mögliche. Und so darf jedes Team für die 24 Rennen der Saison maximal 215 Millionen US-Dollar ausgeben. Das sind so ungefähr 186 Millionen Euro. Das nennt man die sogenannte Cost Cap. Auch wieder ein gutes Beispiel für die deutsche Sprache. Cost Cap, das klingt irgendwie super cool, oder? Und auf Deutsch sagt man einfach die Kostenobergrenze. Klingt direkt irgendwie nach einem Besuch auf dem Amt. Naja, also das alles noch dazu. Und damit, Friends, sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir machen jetzt hier aus 6-7 mal 5-6, denn wenn ihr es noch nicht getan habt, dann bitte unbedingt gerne 5 Sterne geben diesem Podcast, das hilft uns sehr. Und hier sind eure 6 neuen Themen. Als erstes haben wir erneut die Costa Concordia, weil sie letzte Woche auf Platz 2 gelandet ist. Und ich habe ja schon ein bisschen über eine Besonderheit am Ende der Folge gesprochen. Die kommt nämlich jetzt an dieser Stelle. Natürlich lesen wir euer Feedback, egal ob bei Instagram als Mail oder unter den Folgen bei Spotify. Wir haben mitbekommen, dass ihr gerne mal wieder etwas sehr Mysteriöses hättet. Eine spannende Folge, in der wir in ja ein bisschen krasse Sachen eintauchen. Und dafür haben wir was vorbereitet. 1-2 Themen hier sind dabei. Das eine ist nochmal in dieser Abstimmung und ich mache das ja eigentlich selten, aber ich würde es gerne mal empfehlen, weil ich glaube, es ist unglaublich spannend. Und zwar das Tunguska-Ereignis. Im Jahr 1908 findet eine, wenn ich sage gewaltig, ist das Quatsch, eine über alle Maßen krasse Explosion statt. Sie ist 1000-mal stärker als die Hiroshima-Atombombe. Sie zerstört unglaublich große Bereiche, riesige tausende Quadratkilometer, aber halt mitten in einem sibirischen Wald. Und es weiß ganz lange niemand, was da passiert ist, bis dann intensive Forschungen anfangen. Also krass. Ebenfalls krass haben wir dann das Ozonloch. 1985 wird ein gewaltiges Loch in der Ozonschicht über der Antarktis gemessen und danach beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn irgendwann wird klar, eine Gruppe von menschlich erschaffenen chemischen Verbindungen haben dieses Loch verursacht und es ist saugefährlich. Ebenfalls so ein bisschen mysteriös. Dann haben wir, wer war Stephen Hawking? Habt ihr auch oft gefragt. Einer der bedeutendsten Physiker unserer Zeit, trotz seiner sehr schweren Krankheit, über die wir auch in der Folge sprechen könnten. Er erforscht schwarze Löcher und das Universum und wird zur Stimme der Wissenschaft weltweit. Als vorletztes haben wir dann den Transrapid-Unfall. Haben bestimmt auch einige von euch schon mitbekommen, haben wir auch schon mal ein Video auf Instagram zu gemacht. 2006 kommt es auf einer deutschen Magnetschwebebahn-Teststrecke zu einem schweren Unglück. Ein Zusammenstoß kostet 23 Menschen das Leben und es erschüttert so ein bisschen die Technik-Euphorie rund um das Fortbewegungsmittel. Und als letztes nochmal etwas sehr Mysteriöses. Und zwar das Unglück am Djatlov-Pass. 1959 verlieren 9 Wanderer unter sehr mysteriösen Umständen im Uralgebirge ihr Leben. Bis heute ranken sich Theorien von Naturgewalten bis zu geheimen militärischen Experimenten um diesen Fall. Es wird also eine sehr, sehr spannende Abstimmung. Ich werde ganz sicher schon Sonntagnacht mal reingucken. Ich habe einen ganz klaren Favoriten. Ob es das Thema auch geworden ist, verrate ich euch dann nächste Woche. Sonntag, 23.59 Uhr, haben wir also wieder ein Date. Ich freue mich persönlich schon sehr, sehr, sehr drauf und unser gesamtes Team natürlich auch. Wir alle verbleiben mit ganz viel Liebe für euch und für weniger Wissen. Entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Ja, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich mit einer Empfehlung für euch für einen anderen Podcast um die Ecke gekommen bin, aber hier ist er. Und das ist total nice, weil das haben wir natürlich alles so ein bisschen rausgesucht nach euren Kommentaren. Ihr habt ja gesagt, mehr mysteriös. Gerade in der Abstimmung habt ihr jetzt schon ein paar Themen bekommen. Und wenn ihr sagt, das reicht uns noch nicht, dann haben wir hier den Podcast Marie Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs für euch. Und boah, ist das unglaublich spannend. Also vor 150 Jahren verlässt der Zweimaster Marie Celeste den Hafen von New York mit Kurs auf Genua, Italien. Doch dieses Ziel wird das Schiff nie erreichen. Ein paar Wochen später findet man es im Nordatlantik, mitten auf dem Ozean. Doch keine Spur von der Crew. Jetzt könnte man sagen, naja, sowas passiert halt. Die wurden irgendwie überfallen und dann wurde das Schiff zurückgelassen. Ja, das ist auch keine schlechte Theorie, aber die passt nicht zu der Art und Weise, wie man das Schiff vorfindet. Es gibt keine Spur von Gewalt, keine Leichen. Die Ladung, also die ganzen wertvollen Dinge, sind auch noch so gut wie unberührt. Alles ist quasi beim Alten, nur die Menschen an Bord sind spurlos verschwunden. Was geschah wirklich an Bord des wohl bekanntesten Geisterschiffs? Unfall? Meuterei? Oder etwas Überirdisches? Und was haben zwei Leute von Föhr damit zu tun? Bente Faust vom NDR erzählt euch im neuen Podcast Marie Celeste das Geheimnis des Geisterschiffs, die mysteriöse Geschichte, um die sich heute noch viele Legenden ranken. Hört ihr in ARD Sounds, den Link findet ihr natürlich auch bei uns als Nummer 3 in den Shownotes.